Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 28. April 2025. Ein ganz wichtiges Thema in dieser Sendung ist die schweizerische Neutralität. Ich bringe sie hier immer wieder zur Sprache, weil sie eben nicht mehr selbstverständlich ist, weder in der Politik noch in den Medien. Und wir sehen diese Neutralitätsverwahrlosung auf zahlreichen Stufen, allem voran beim Bundesrat. Das ist sozusagen der Sündenfall des Jahres 2022 gewesen, also nach dem Einmarsch der Russen unsere Landesregierung entschieden hat, nach anfänglichem Zögern die Wirtschaftssanktionen der Europäischen Union gegenüber Russland zu übernehmen, 1:1, zum Teil noch zu überbieten. Das heißt, ganz nüchtern im Neonlicht betrachtet, die Schweiz ist Kriegspartei gegen die Atommacht Russland. Man hat das hierzulande nicht zur Kenntnis nehmen wollen, man hat das weggewischt und gesagt, ja nein, das ist ja nur der Wirtschaftskrieg, das ist ja nicht so schlimm, wir schießen ja nicht, wir senden keine Panzer, keine Waffen, keine Soldaten. Aber das ist ja eine unglaubliche, eine erschreckende Verharmlosung des Wirtschaftskriegs, denn der Wirtschaftskrieg zielt ja darauf ab, nicht nur die kämpfende Truppe, sondern die Gesellschaft insgesamt in die Knie zu zwingen, auszuhungern geradezu. Also diese institutionalisierte Verharmlosung des Wirtschaftskriegs ist eben auch Teil dieser ganzen Neutralitätszerrüttung, dass man gar nicht bereit war und zum Teil gar noch nicht bereit ist, der Realität ins Auge zu blicken. Und darum ist das eine wichtige Aufgabe der Journalisten, darauf hinzuweisen, dass diese Neutralität teilweise in Scherben liegt. Und aus meiner Sicht ist das eine ganz gefährliche Entwicklung für die Schweiz, denn die Neutralität ist nicht nur das wichtigste Sicherheitsinstrument unseres Landes, weil das neutrale Land nicht angegriffen wird. Und dieser Krieg ist nach wie vor im Gange und dieser Krieg ist nicht so weit entfernt von unseren Landesgrenzen. Das könnte immer noch eskalieren. Das könnte ganz weit, ganz andere, noch viel weitere Kreise ziehen und dann plötzlich sähe sich die Schweiz gewissermaßen auf der Abschussliste einer kriegführenden Macht, in diesem Fall Russland. Und aus dieser Position müssen wir uns schleunigst wieder herausbewegen. Das ist also die unmittelbare militärische, sicherheitspolitische Thematik, aber dann auf der anderen Seite auch die Schutzschildfunktion der Neutralität dadurch, dass eben ein neutraler Staat wie die Schweiz, und die Schweiz ist auf ihre Art ein sehr einzigartig neutraler Staat, nämlich dauerhaft, umfassend und bewaffnet, dass dies eben auch ein Angebot an die Welt ist. Das heißt, in kriegerischen Zeiten brauchen sie einen weißen Flecken auf der Landkarte, wo sich die Kriegsparteien begegnen können, um dann entsprechend Frieden zu schließen. Das ist das entscheidende Thema. Und wenn die Schweiz hier dieses wichtige Gut, diesen Schatz aufgibt, ja, dann ist sie eben nicht mehr so interessant, dann ist sie nicht mehr so nützlich, dann ist sie geradezu nutzlos für die Grossen und wird auch entsprechend behandelt, dann ist sie nur noch ein kleiner Staat. Also hier müssen wir wahnsinnig aufpassen und diese Neutralitätszerrüttung, diese Neutralitätsauflösung, diese Neutralitätsverwahrlosung, die zeigt sich auf verschiedenen Ebenen unseres Staates. Zuvor das beim Bundesrat, der hier gewissermaßen den Ton gesetzt hat, aber es ist eben immer auch in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft unverkennbar, dass hier etwas nicht mehr stimmt. Und da ist mir heute Morgen eine Schlagzeile aufgefallen aus dem Sport, nämlich gibt es in Estland, ist jetzt zu Ende gegangen, eine Fecht-EM, eine Europameisterschaft der U23-Mannschaften. Da hat die Schweiz die Silbermedaille gewonnen, Gratulation, aber sie hat die Siegerehrung benutzt, missbraucht für eine politische Kundgebung gegen Israel, gegen den Sieger. Also die Nahostkonflikt-Emotionen da, diese politischen Meinungen zum Nahostkonflikt haben jetzt auch das Verhalten der schweizerischen Equipe geprägt und das ist ein grobes Fehlverhalten, weil auch eine Sportmannschaft mit dem Schweizer Kreuz ist meines Erachtens verpflichtet, die Grundwerte unseres Landes und die Neutralität ist ein wichtiger Grundwert nach außen zu vertreten. Aber, und das muss jetzt hier gleich hinzugefügt werden, man darf sich nicht wundern, dass eben auch im Sport die Neutralität nicht mehr hochgehalten wird, wenn auch die Politik diese Neutralität nicht mehr pflegt, wenn auch die Medien so tun, als sei es geradezu verwerflich in heutiger Zeit neutral zu sein. Da sehen Sie, dass führende oder tonangebende Instanzen in unserem Land versagt haben, wenn eben junge Sportler hier sich entsprechend verhalten. Sie verhalten sich ja nur so, weil sie glauben, damit irgendwie durchzukommen und einen vernünftigen Beitrag zur allgemeinen Situationsbeurteilung geben zu können. Man fragt sich natürlich im Detail auch, was ist da genau vorgefallen bei der Mannschaftsführung? Hat man das kommen sehen oder nicht? Das wird jetzt abzuklären sein. Also das ist für mich jetzt typisch und auch in dem Sinn etwas alarmierend, dass diese Neutralitätsverwahrlosung bis im Sport sich da bemerkbar macht, dass wir das jetzt sehen. Und das ist ein weiteres Indiz dafür, dass eben die Schweiz sich außenpolitisch da auf einem Irrweg befindet, ausgelöst durch den Bundesrat. Am Wochenende hat die Abdankung, die Trauerfeier zum Tod von Papst Franziskus Menschenmassen bewegt, über 200.000 Leute in Rom. Auch das ist eine große Nachricht. Heute zeigt die Bedeutung dieses Kirchenoberhaupts, zeigt natürlich auch die Bedeutung der katholischen Kirche. Und viele Politiker sind dort gewesen, die sich dann natürlich auch entsprechend in Szene gesetzt haben, darunter auch die Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter. Am Rande dieser Abdankungsfeierlichkeiten haben sich getroffen Präsident Zelensky und US-Präsident Trump im nicht gerade stillen Kämmerlein, aber in einem vatikanischen Palast, in einem großen Raum auf zwei schlichten Stühlen, die Köpfe zusammenstreckend. Dieses Bild wird jetzt bereits als Symbol einer neuen Annäherung gewertet. Wäre immer etwas vorsichtig da mit dieser menschen- und personenbezogenen Deutung aktueller Ereignisse. Man muss immer die Interessen der Staaten im Auge behalten. Und die Amerikaner haben ein klares Interesse mit Blick auf die Ukraine. Sie wollen diesen Krieg beenden. Sie müssen diesen Krieg beenden, weil sich die Amerikaner, das ist der Ausdruck der Wählerschaft bei den letzten Wahlen, die wollen sich herausziehen aus all diesen Kriegen. Die sind imperial überdehnt, die USA, die sind auf zu vielen Konfliktschauplätzen unterwegs und viele Amerikaner verstehen das nicht, warum ihre Regierung Milliarden von US-Dollars einem Land gibt, das man gar nicht kennt, während die eigene Infrastruktur zu Hause vor die Hunde geht und eben man nicht mal genügend Wasser hat, um in Kalifornien ein paar Waldbrände zu bekämpfen. Also die Amerikaner wollen da raus, sie wollen sich zurückziehen, aber natürlich möchten sie das Ganze in einer Art gesichtswahrenden Art und Weise tun, das Maximum herausholen. Und US-Präsident Trump hat jetzt gemerkt, dass eben seine bloßen Beschwörungen und auch seine Ansagen innerhalb von 24 Stunden etc. diesen Krieg beenden zu können, das ist unseriös. Und vor allem ist das leichter gesagt als getan, denn die Russen, entgegen dem, was sie in den letzten drei Jahren bei uns gelesen haben, also nicht bei uns in der Weltwoche, aber bei uns in der Schweiz, bei uns haben sie das Gegenteil gelesen, aber in vielen Zeitungen ist sie ihnen eben so vorgegaukelt worden, so als ob die Russen diesen Krieg verlieren würden. Dabei hat sich von Anfang an abgezeichnet, dass dies nicht eintreten würde, weil die Russen einfach da viel mehr zu investieren bereit sind. Für die Russen geht das um etwas Wichtiges, ob uns das passt oder nicht. Die sehen das als existenzielle Bedrohung, dass man da versucht hat, diese Ukraine in die NATO hineinzuholen. Die sehen sie sich bedroht durch dieses Regime. Und die russische Seite wäre auch bereit, jetzt ganz brutal formuliert, einen Weltkrieg in Kauf zu nehmen, weil das für sie ein relevantes Sicherheitsinteresse darstellt. Und das ist die Sicht jetzt einer Atommacht, einer Weltmacht. Jetzt kann man sich den ganzen Tag darüber aufregen und in Schuldzuweisungen ergeben. Das bringt nichts. Das Interesse der Russen ist es, diesen Krieg zu gewinnen. Sie gewinnen diesen Krieg zu einem sehr hohen Preis. Und jetzt, da sie im Begriff sind, ihn zu gewinnen, ist es natürlich schwierig, sie zu stoppen. Denn der, der einen Krieg gewinnt, der macht einfach weiter, weil er natürlich auch sehr viel investiert hat. Das Interesse der Russen allerdings, und das ist eine Beurteilung von mir, das sind jetzt keine objektiven Tatsachen, aber so würde ich das einschätzen, ich glaube nicht, dass die Russen ein Interesse daran haben, es sich mit den Amerikanern, mit dem Westen, das sind ja die Amerikaner im Wesentlichen, sich vollständig zu verderben, auch nicht mit Europa, obwohl man da jetzt sehr kritische Töne immer wieder hört aus Moskau, verständlich aus russischer Sicht. Aber die Russen wollen es sich nicht verderben mit den Amerikanern, weil das bedeuten würde, dass sie noch enger gewissermaßen als Juniorpartner an die Seite Chinas gedrängt würden. Und diese alternativlose Situation, gewissermaßen eingebrandmauert zusammen mit den Chinesen gegen die Amerikaner, das ist nicht eine Position, die dem Realpolitiker Putin behagen möchte. Ja, ich sage hier Realpolitiker Putin, bei aller Kritik, die Sie hören und lesen können, ist für mich ein Realpolitiker aus russischer Sicht, sicherlich ein nationalistischer oder ein nationalorientierter Politiker, der hier mit großer Entschlossenheit die nationalen Interessen verteidigt. Aber er ist kein Verrückter, er ist kein Willkürherrscher, kein Tyrann, sondern er folgt hier meines Erachtens rationalen Impulsen des nationalen Interesses. Also es gibt da auch einen Wunsch, ein Bedürfnis, eben ein Interesse an einem Kompromiss mit dem Westen. Allerdings dies wiederum vor dem Hintergrund eben der Erfahrungen, dass die Russen nicht zu Unrecht das Gefühl haben, dass sie der Westen seit dem Ende des Kalten Kriegs ohne Respekt herablassend behandelt hat und eben auch immer wieder hinters Licht geführt hat. Das heißt, wir werden da also schon eine Einigung irgendwann und irgendwo sehen, aber im Moment ist das überhaupt noch nicht ausgestanden. Interessant, dass in den Medien heute Morgen auch viele noch einmal geradezu aufpeitschende Interviews zu lesen waren, jetzt vor allem von der ukrainischen Seite her inspiriert oder auch von der westlichen. Ich habe im Tagesanzeiger gesehen, ein Gespräch mit dem litauischen Außenminister, der also auf eine für mich verantwortungslose Art und Weise hier die Eskalation predigt gegenüber Russland. Das zeigt einfach die drastische Position, die in einigen baltischen Ländern vorliegt. Ich will mich dazu gar nicht äußern. Man muss sich einfach als Schweiz die Frage stellen, ob das unsere Position sein kann. Die Medien legen es natürlich darauf an, auch unseren Politikern diese Positionen beliebt und schmackhaft zu machen. Davor würde ich warnen, auch der ehemalige ukrainische Außenminister Kuleba mit sehr konfrontativen Tönen heute Morgen in den Schweizer Medien. Aus ukrainischer Sicht, aus dieser Regierungssicht verständlich, aber auch hier, das ist nicht das Interesse der Schweiz, nicht das Interesse auch der Europäischen Union, jetzt da dauerhaft auf Kriegspfad zu gehen gegenüber Russland. Russland wird ein Nachbar in Europa bleiben. Die SPÖ gewinnt die Wahl in Wien klar. Heimliche Siegerin ist aber die FPÖ. Das ist bemerkenswert. In der Roten Hochburg Wien verliert die SPÖ, während die FPÖ zur zweitstärksten Partei aufrückt und 13,2% zulegt auf 20,3%. Sind jetzt also an zweiter Stelle vor den Grünen, vor der ÖVP und vor den Neos. Und alle, die geglaubt haben, dass die FPÖ nach den gescheiterten Kanzlerverhandlungen unter Herbert Kickl jetzt irgendwo auf dem Verlierergleis unterwegs wären, wird sich durch diese Nachrichten widerlegt sehen. Das World Economic Forum und Klaus Schwab, da hat man auch einiges lesen können am Wochenende. Der 88-jährige WEF-Gründer ist da unsanft vom Hof komplimentiert worden durch den Stiftungsrat. Da scheint die Milch ziemlich sauer zu sein. Wir haben auch von einer möglichen Intrige gesprochen hier. Das ist nicht auszuschließen. Es wird immer natürlich sehr eng für langjährige Vorgesetzte an der Spitze von Institutionen, die sie sehr geprägt haben oder die sie sogar gegründet haben. Wir haben das auch bei der FIFA gesehen und dem damaligen FIFA-Präsidenten Sepp Blatter, der eigentlich über sein eigenes Verfallsdatum hinaus Präsident bleiben wollte. Klaus Schwab, auch so etwas wie ein ewiger Vorsitzender. Man hat sich zum Teil auch lustig gemacht am WEF, wenn das Forum sich immer Corporate Governance-mäßig für regelmäßige Machtwechsel an der Spitze von Staaten ausgesprochen hat und auch das Wort von Autokraten im Programm führte. Die Autokraten, die nicht von der Macht weichen wollen, dann haben doch die einen oder anderen Journalisten etwas geschmunzelt, dass vermutlich unter allen großen Verantwortlichen da auf der Weltbühne, der am längsten an der Macht seines Forums, gut, ist kein Staat, seines Forums geblieben ist, das war der Klaus Schwab. Also das sind so etwas die Facetten, die hier natürlich hineinspielen, plus das hochkomplexe Stiftungsrecht, das natürlich auch alle möglichen Angriffsflächen bietet, vor allem dann, wenn auch im Kleinstbereich bestimmte Abgrenzungen, ob das jetzt Stiftungszweck, Nicht-Stiftungszweck ist, wenn das nicht mehr so genau vorgenommen werden kann. Nun, es gibt jetzt Untersuchungen, es ist ein bisschen auch Vorverurteilung, da passiert, wobei sich das World Economic Forum auf den Standpunkt stellt, es gäbe also kein Hausverbot gegen den Gründer. Und die Zeitungen versuchen da herauszufinden, was läuft. Ich fand die Aussagen des früheren SVP-Bundesrats Christoph Blocher auf seinem Kanal Tele Blocher noch interessant. Er hat das sehr entspannt gedeutet, auch sachkundig. Und hat gesagt, ja, dass natürlich eben eine Organisation wie das WEF und mit Stiftungen, das sei eine heikle Sache. Er habe auch als Bundesrat erlebt, dass da zum Teil also ganz absurde Regeln geherrscht hätten, was die Kaffee-Regelungen angeht. Also man kann als Politiker Millionen verschleudern, dann passiert nichts. Aber wehe, du rechnest 50 Rappen bei den Kaffeespäßen falsch ab, dann bist du geliefert. Also auf solche Themen hingewiesen, dann aber auch auf die Bedeutung des World Economic Forum für Davos. Und da muss man auch realistisch sehen, natürlich ist das ein guter Kunde und natürlich ist das World Economic Forum als echte Dialog- und Diskussionsplattform etwas Bedeutsames, selbstverständlich. Aber falls es da Veränderungen gibt, das ist jetzt auch kein Weltuntergang für die Schweiz. Also da müsste man jetzt nicht sozusagen die Fahnen auf Halbmast setzen. Aber nach wie vor das Interesse an dieser Thematik sehr, sehr groß. Moskau verfolgt das Ziel, die westlichen Demokratien zu vernichten. Das ist noch die Schlagzeile, die ich Ihnen da mit Blick auf den litauischen Außenminister angekündigt hatte. Und Trump kritisiert jetzt den russischen Präsidenten Putin. Das wird hochgehängt in den Medien. Ja, Trump merkt eben jetzt, wie vorhin gesagt, dass er mit seinen Ansagen da auf Granit beißt, dass er eben ja wenig in der Hand hat, um die Russen jetzt zu stoppen. Und diese Machtlosigkeit, diese relative Ohnmacht, die drückt sich jetzt aus. Die Washington Post, das vielleicht noch als letzter Hinweis, interessant, berichtet von mehreren europäischen Staaten, die nun in Friedensgesprächen mit Russland und der Ukraine bereit wären, ukrainische Gebietsverluste hinzunehmen. Also auch hier zeichnet sich ein Durchbruch zum Realismus ab. Wir werden sehen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und werde mich gleich zurückmelden mit der internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily.